Ich erwarte einen Gast, nämlich Jao Protze, und der sitzt bei mir. Hallo.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte direkt dazu sagen, es ist mein erstes Live-Interview tatsächlich, habe ich noch nie gegeben. Ich habe jetzt vor dem Interview, ich habe mal Theater gespielt, und da macht man auch immer so dieses P, B, G. Also das habe ich jetzt ein bisschen gemacht am Anfang.
Ich hoffe, das sollte ich auch machen. Ja, wir haben auch so Übungen, also ab und zu hat man ja mal Training, Moderationstraining. Und da ist auch so, dass man Klassiker ist, immer noch einen Korken im Mund zu haben.
Genau.
Und dann, dass man einfach da so ein bisschen lockerer wird.
Ja.
Wirklich, erstes Live-Gespräch, ist ja interessant. Ja,
ja, tatsächlich. Also ich habe sonst nur, es gab so aufgezeichnete Geschichten vom Ungleich-Magazin zum Beispiel mal oder auch vom Takt-Magazin. Aber das war alles Sachen, wo man dann nochmal drüber lesen konnte. Und jetzt geht's direkt on air. Ich bin gespannt, ich habe aber große Lust. Und es ist auch so ein bisschen für mich wieder in die Heimat kommen, weil ich hatte ja auch mal eine Sendung. Ich weiß gar nicht, ob du
Ach ja,
ob
interessant. Du das weißt. Nee, das wusste ich nicht. Wie hieß die Sendung?
Ja, ich habe meinen Namen natürlich zu Geld gemacht. Protzfrech hieß sie. Wir sind da drauf gekommen, weil es gibt, glaube ich, so eine...
Alles klar, doch, natürlich, kenne ich. Das war eine satirische Sendung. Ja, da haben wir uns auch wahrscheinlich schon mal aus dem Augenwinkel heraus gesehen. Ja?
Möglich.
Alles klar, ja. Ja. Ja, und die hat ihr aber dann aufgegeben, ne? Weil es wahrscheinlich auch nicht so einfach ist, immer wieder Themen zu finden, die man so satirisch aufbereiten kann. Sehr, muss man vielleicht den Hörern erklären, die Radio frei nicht so gut kennen. Das ist ja ein Radio, wo alle hier freiwillig das machen und in der Regel kein Geld dafür bekommen. Also man opfert ja seine Freizeit, und dann ist dann protzfrech dann auch wieder verschwunden. Aber es ist gar nicht so lange her, noch vor einem Jahr ist es auf jeden Fall gelaufen.
Genau, also, noch vor einem Jahr ist es gelaufen, ja. Und ich muss wirklich sagen, also es ist fantastisch. Man hat hier eine geile Studio. Also alle möglichen Möglichkeiten, hier das zu machen, das ist wirklich großartig. Da bin ich auf jeden Fall mega dankbar schon mal für. Es war dann so, dass ich habe das zusammen mit einer Freundin gemacht, die ist dann weggezogen, und dann ging es deswegen nicht weiter.
Wir werden übrigens auch gleich über dieses Thema mal sprechen, das ist ja ganz interessant. Als eben der letzte Titel lief, haben wir nochmal so gesagt, ja, da hast du nochmal gefragt, wie lange das Gespräch dauert, ob eine Unterbrechung dazwischen und so. Das gehört ja übrigens auch, wenn wir gleich auch mal drüber reden, wenn es um Vertrauen geht, auch natürlich dazu, wenn du Menschen filmst, die wollen ja dann auch etwa so abgesteckt haben, ja, was filmst du jetzt und was, wie lange dauert das jetzt, wie viel Zeit muss ich einplanen? Ne? Das gehört ja auch immer mit dazu, dass die Leute Bescheid wissen. Ne? Also.
Definitiv, das gehört dazu. Und also das wirklich, wir hatten jetzt, um schon mal so ein bisschen in das Projekt Konturen einzusteigen, hatten wir wirklich Leute, die davor überhaupt gar keine Kameraerfahrung hatten. Und dann war es halt von Anfang an wichtig, und das liebe ich auch sehr, einfach mit Leuten in Kontakt zu treten, denen dann auch wirklich zuzuhören, denen Vertrauen zu schenken, weil das ist auch wahnsinnig wertvoll für mich, einfach mal Leuten zuzuhören. Und dann ist es aber natürlich so, dann hat man 1,5 Stunden Interview und dann schneidet man so viel raus, weil wir leben in einer Welt, wo alles immer schneller geht. Wir denken an TikTok oder sowas zum Beispiel. Ne, da kann man, glaube ich, kein YouTube-Video von einer eher unbekannten vom eher unbekannten Kanal, kann man da nicht direkt mit 60 Minuten rauskommen.
Das ist interessant, was du sagst. Das hat schon Einfluss, ne? So auf die Art, wie man Filme auch dreht. Also Dokumentar. Ich glaube, über dasselbe Thema 1,5 Stunden, klar, könntest du machen, ne? Und würde wahrscheinlich dann auch auf Arte laufen. Aber es ist nicht unbedingt das Sehverhalten, was jüngere Leute haben.
Genau, das ist es. Und wir haben versucht, so ein bisschen mit dem Projekt, aber trotzdem so einen Zwischenweg zu finden, indem wir gesagt haben, okay, wir machen 15 bis 20 Minuten. Wollen aber eben auch nicht diese radikal schnellen Schnitte haben, die man jetzt aus dem modernen, ich denke zum Beispiel Worldwide Wohnzimmer, kennst du das zum Beispiel?
Nee.
Aber das sind alles so, sag ich mal, neue Jugend Formate bei YouTube, ja, und da ist immer Schnitt, 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 Action, 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 und dagegen wollten wir auch ein bisschen vorgehen. Ich bin zum Beispiel großer Tarantino-Fan, und der lebt ja einfach von diesen unglaublich langen Sequenzen, und das macht es ja auch erst so ästhetisch, und so wollten wir deswegen auch so einen Zwischenweg da finden.
Ja, es ist auffällig. Das Schöne ist ja, wir steigen gleich bei allen Konturen, heißt die Reihe. Schon das Wort Konturen hat mir spontan gefallen, also man kennt das Wort Konturen, aber damit kann man schön arbeiten. Das kannst du sozusagen als Trademark im Grunde immer wieder verwenden zur Wiedererkennbarkeit von Titeln. Hat das eine Rolle gespielt, als du das ausgewählt hast und überlegt hast, wie nenne ich das Ganze diesmal, die Reihe?
Genau, definitiv. Also wir wollten uns natürlich viele Freiheiten lassen, weil wir jetzt auch perspektivisch denken und natürlich ein bisschen weitermachen wollen auch. Zu dem Projekt hat es aber sehr, sehr gut gepasst, weil Konturen bedeutet ja sowas wie Umrisse, sowas in der Art, ne? Und wir können die Bilder oder beziehungsweise die Menschen, die wir porträtieren sozusagen, die können wir ja nie vollumfänglich abbilden, so niemals, nicht in 20 Minuten, nicht in 40 Minuten, vermutlich nie, weil das ist ja auch ein bisschen das Lebensziel, sich selbst zu finden, dann kann man vielleicht auch irgendwann jemand vollumfänglich abbilden.
Ja, das ist gut, ja.
Aber wir haben sozusagen versucht, dann diese einzelnen Konturen Es geht vor allem darum, warum machen sie diesen Job, was ist die Intention dahinter, wie kommt man dahin, dass man sie dann auch versteht sozusagen. Und dann wollten wir sozusagen, wenn wir jetzt auf der Metaebene bleiben wollen, diese Konturen eben differenziert nochmal nachziehen und uns darauf festlegen, auf dieses Berufliche, wie das auch mit dem Menschlichen natürlich zusammenhängt.
Der erste Film ist schon draußen, den kann man sich auch bei YouTube anschauen. Also sagen wir am Ende auch nochmal, Konturen einer Hebamme. Vielleicht kann man das auch noch zur Reihe sagen. Also das sind Menschen, die wo die Berufe vor allen Dingen vorgestellt werden sollen, ne? Und wie sie den Beruf ausüben. Das müssen aber jetzt nicht unbedingt Menschen sein, die, Azubis sind oder so. Kann es auch sein, aber die wahrscheinlich schon eine Weile lang ihren Beruf ausüben.
Genau, also es geht darum, Leute einfach abzubilden, die Berufe machen, die vielleicht nicht auf der täglichen Agenda stehen. Berufe, die auf der täglichen Agenda stehen, wie vielleicht Politikerinnen und Politiker so. Und dann geht es eben darum, Berufe zu porträtieren, die nicht so auf der Agenda stehen. Wir hatten jetzt, was du gerade schon gesagt hattest, die Hebamme als erstes. Ich glaube, ein Beruf, der sehr unterschätzt ist, der zu wenig porträtiert wird, weil am Anfang des Lebens steht eigentlich immer diese Hebamme so. Und wie wichtig ist diese Geburt oder wie das abläuft, wie die Mutter auch mit der Hebamme connected ist, wahnsinnig wichtig für den Rest des Lebens. Deswegen für uns zu wenig porträtiert worden. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, eine Hebamme als erstes Interview zu nehmen.
Wir gehen mal ganz kurz rein, einen Ausschnitt, so am Ende des Films, oder verrät man es nicht zu viel, wo sie auch über ihren Beruf reflektiert. Sie, Suse heißt sie.
Genau.
Und da hören wir mal ganz kurz, wie sie sieht, wie ihr Beruf angesehen ist.
Ich fühle mich von meinen Klienten, von meinen Familien, fühle ich mich super gewertschätzt. Die Wertschätzung, die steht wirklich, oder die ist wirklich enorm hoch. Da gibt es überhaupt keinen Moment, wo man irgendwie denkt, dass da keine Wertschätzung da ist. Andersherum muss man sagen, dass von politischer Ebene, von der ganzen gesundheitlichen Ebene, fühle ich mich eigentlich überhaupt nicht gewertschätzt. Da habe ich das Gefühl, jedes Mal kämpfen zu müssen. Das fängt bei Kleinigkeiten an. Also ja, man muss ständig mit den Krankenkassen streiten. Da würde ich mir viel mehr Wertschätzung wünschen. Da würde ich mir wünschen, mehr gesehen zu werden, schon allein in der Verantwortung, die ich habe, gegenüber dem, was ich oder wir leisten, ja, als Geburtshelfer.
Ja, so war dann ein Ausschnitt aus Konturen einer Hebamme von Jörg Protze. Passt übrigens ganz gut zum heutigen Internationalen Tag der Pflegenden. Der soll ja extra so ein bisschen die verschiedenen Berufe auch mal in den Vordergrund rücken. Und meine erste Frage natürlich an dich, wie hast du sie, Suse, gefunden? Also man muss es ja irgendwie dann auch hören, ja, dass da jemand gibt. Und du hast ja eben auch schon gesagt, ist auch dann die Frage, lässt sich drauf ein, wie kameratauglich ist sie? Also gut, das klingt jetzt so nach Casting, aber spielt das schon auch eine Rolle, ob jemand auch drei Sätze gerade aussagen kann und oder ob derjenige kamerascheu ist und.
Das stimmt. Also und ich finde, erstmal muss man dazu sagen, Suse hat eine unglaublich positive Ausstrahlung. Wenn sie über ihren Beruf spricht, dann siehst du das in ihren Augen, wie zufrieden, wie glücklich sie dieser Beruf einfach auch macht. Aber wir sind natürlich ein kleines Team. So, wir sind ein Team von 4 Leuten.
Die werden auch alle im Abspann dann hintereinander genannt, ne? Also ist dann euer gemeinsam, also seid ihr auch die 4 Regisseure, wenn man so möchte, oder?
Ja, wir haben sozusagen eine Aufgabenteilung. Wir haben einmal Patrick Klaus, der das filmt, Hubert Langrock und mich, wir machen so die redaktionelle Arbeit und dann noch Valentin Junghans, der sich eher so um diese Social Media Kampagnen und Geschichten und sowas kümmert. Genau, so ist die Arbeitsteilung.
Kannst du wie du auf sie gekommen bist.
Genau, wie ich auf sie gekommen bin. Ja, stimmt. Wie gesagt, wir sind ein kleines Team. Wir haben jetzt auch noch nicht so die Reichweite. Das heißt, wir haben erstmal in unserem bekannten Freundeskreis, auch über 2, 3 Ecken, haben wir erstmal nachgefragt. Und wir haben Suse gefunden, weil einer aus unserem Team ist Vater geworden. Und das war seine Hebamme. Und so sind wir auf sie gekommen.
Und dieses Pärchen, was im Film gefilmt wird, ist aber nicht derjenige, welcher der Vater geworden ist.
Teilweise. Also es gibt ja, wir begleiten sie ja bei ihrem Beruf und es gibt teilweise kurze Ausschnitte, wo man jetzt nicht unser Mitglied sieht, aber zumindest die Frau und das Baby von ihm. Ja.
Ah, okay. Und wie lange hat es dann gedauert, um Suse zu überzeugen, dass sie auch da mitmacht?
Das ging tatsächlich relativ schnell. Also das läuft immer so ab, dass ich mich im Vorab mit den Leuten einfach treffe, jetzt ohne zu sagen, ja, wir müssen das drehen, sondern wir reden erstmal, ich höre zu, mache mir so ein paar Notizen, guck, ob das so funktioniert, ob das float, ob das sich richtig anfühlt für sie und auch für mich oder für den Protagonisten. Und dann haben wir uns zweimal getroffen, hatten wirklich großartige Gespräche und dann ging das relativ flott. Da hat sie gesagt, ja, ich möchte das gerne machen und dass es eine coole Sache ist.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne? Diese Vorgespräche, das Vertrauen, das muss man dann erstmal sich erwerben. Ne? Also du musst ja oder ihr müsst ja auch dann bereit sein zu sagen, naja, wenn es jetzt nicht wird, dann lassen wir es auch. Ne? Dass man auch so ehrlich sich macht und das gehört ja auch mit dazu.
Genau, wir haben da auf jeden Fall auch einen Entwicklungsprozess hinter uns gehabt, weil wir haben schon mal vor 4-5 Monaten so eine Probesendung gedreht mit einem Bekannten auch von uns, der mal Polizist war. Und da haben wir wirklich nur die Fragen gestellt und haben dann eben ihn sprechen lassen und dann im Nachhinein gemerkt, wow, da hat er Sätze von 3 Minuten drin, die man vielleicht auch hätte in 10 Sekunden sozusagen inhaltlich zusammenfassen könnte. Und deswegen war dann so der Entwicklungsprozess zu sagen, ja, es ist wahnsinnig wichtig, mit den Leuten auf eine gute, vertrauensvolle Ebene zu kommen. Und das ist auch das, was mir so Spaß macht, einfach den Leuten zuzuhören, die Leute zu verstehen. Weil dann hat man eben auch die Möglichkeit, weil ich meine, stell dir das vor, du bist das erste Mal vor einer Kamera, dann sind da 2 Kameras, 3 Leute, die du nicht kennst, die dahinter sitzen, irgendwie noch so 3 solche Lichtgeschichten und sowas aufgebaut. Ne? Und dann ist es schon wichtig, dass man auch so sagen kann, hey, das war jetzt schön, kannst du es nochmal zusammenfassen hier und guck mal, das hast du zum Beispiel im Vorgespräch gesagt und sowas. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig und das ist auch das, warum mir das so Spaß macht.
Du musst das so ein bisschen führen auch oder sagen, also das führen, das klingt jetzt auch schon wieder so manipulativ, aber dass man genau das nochmal anspricht, das im Vorgespräch, das ja so gut erzählt, vielleicht kannst du die Geschichte dann nochmal sagen und so, sondern schon auch ein bisschen, ein paar Sachen auch nochmal rauskitzelt.
Genau, was auf jeden Fall absolut wichtig ist, ist, dass wir das nicht verfälschen, das Bild. Ne? Also das war von Anfang an unsere Motivation zu sagen, wir lassen die Leute sprechen, deswegen hört man und sieht man niemanden von uns, außer jetzt zufälligerweise bei der Hebammengeschichte natürlich.
Aber genau, man hört ja nicht, wie jemand eine Frage stellt oder so, sondern
genau.
Sie spricht für sich quasi.
Genau, weil wir unbedingt wollten, dass das, was die Protagonisten sagen, unverfälscht dargestellt wird, weil die können das natürlich viel, viel besser beurteilen, wie es in ihrem Beruf läuft, als wenn ich als Außenstehender sage, ja, und jetzt will ich noch hier die Kritik drin haben, sag die doch mal. So, das ist ja völliger Quatsch. Also ich möchte, dass die Leute wirklich das sagen, was sie sagen möchten. Dann ist es natürlich so im Schnitt, wir haben meistens so 1,5 Stunden Material, dann schneiden wir es halt zusammen. Das heißt, so ein bisschen Einflussnahme ist natürlich immer da, davon kann man sich nicht trennen, davon kann sich niemand trennen, in keiner Reportage.
Muss man auch nochmal sagen, in keiner Reportage, in keinem Dokumentarfilm, man sagt immer schon so, schon die Entscheidung, die Kamera zu einem bestimmten Zeitpunkt anzumachen und wieder auszustellen zu einem anderen Zeitpunkt, ist eine bewusste Entscheidung und ein Eingriff in die Wirklichkeit, wenn man so will. Ja. Also insofern ist das immer auch eine Verdichtung, wie du es gerade beschrieben hast.
Genau so ist es. Aber wir versuchen das, wie gesagt, wirklich so real, sage ich jetzt mal, wirklich wie möglich darzustellen, dass genau das rüberkommt, was die Leute sagen möchten.
Was ich interessant finde, und ich bin Fan von dieser Sache, auch von dieser Reduzierung, dass eben eher so, was du gesagt hast eingangs, eher so längere Einstellungen sind. Theoretisch hätte ich jetzt sogar auch den Film 1:1 bei uns im Radio laufen lassen können, weil es sozusagen als akustisches Format auch sehr gut funktioniert. Ist im Grunde, was ja auch Prinzip ist, ein Talking-Head-Format, also man sieht einen sprechenden Kopf, sagt man mal so, dass eben so gibt es bestimmte Arten von Dokumentarfilmen, die genau auch so sehr gut funktionieren. Und die Kunst ist eher, hatte ich so überlegt, dann die passenden Bilder zu finden, wenn sie eben erzählt, wie sie bei den Eltern ist, dass man dann wirklich auch die Eltern sieht und nicht was anderes, also keine Tonbildschere oder so entsteht. Ich glaube, das ist schon die Herausforderung so ein bisschen, ne?
Das stimmt und ich kann auf jeden Fall vorwegnehmen, dass wir keine Geburt gefilmt haben. Das muss ich an der Stelle schon mal sagen. Aber ja, definitiv. Also ich bin großer Fan von Günter Grass. Oder Günter Gauss. Günter Grass war der mit der Blechtrommel, ne?
Genau.
Nee, genau. Und großartig, was der für Interviews führt.
Ja, der mit dem Hinterkopf war beim Vorgespräch
genau.
Festgestellt.
Genau. Richtig. Aber was wir einfach lieben, was ich liebe, ist so diese ästhetische Bildkraft, so die man erzeugen kann. Ja, und dass wir auch in die Berufe eintauchen können, was du natürlich auch nur über eine Audio-Geschichte machen könntest, aber was, glaube ich, nochmal ein bisschen eindrücklicher ist, wenn du, also ohne jetzt zu sagen, ne, dass das so, es gibt auch Leute, die das, glaube ich, so audiomäßig fantastisch darstellen können, aber wir nicht. Und dieses Gefühl, einfach so wahnsinnig nah an den Leuten dran zu sein, während gerade die Hebamme eine schwangere Frau massiert oder was auch immer. Und diese ästhetische Bildkraft, das ist das, was wir einfach im Team versuchen wollen, immer zu erzeugen. Aber es ist natürlich trotzdem schwierig, ne? Es gibt natürlich auch genau, man muss immer überlegen, welcher Schnitt passt jetzt halt wirklich dazu.
Aber es ist gut gelungen. Also das klingt so gönnerhaft, ja. So, als ob ich das jetzt hier. Aber nee, das ist wirklich so, das fällt einem ja, und so soll es ja auch sein, nicht bewusst auf. Ich habe nur, als ich versucht habe, so habe ich gedacht, Mensch, ja, das ist schon, weil man schaut ja den Film und schaut ihn wegen der Information erstmal, ne? Also normales Filmschauen halt, ne? Und erst danach, in Vorbereitung auf das Gespräch, habe ich überlegt, ja, das ist trotzdem schon was, ja, was du erstmal so hinkriegen musst. Auch, dass du, wenn ich jetzt hier im Radio ein Interview schneide, ist es natürlich relativ einfach, da schneide ich einfach die Dinge raus und fertig. Bei Bildschnitt ist es ja was anderes, da musst du ja, deswegen arbeitest du wahrscheinlich mit zwei Kameras, dass man immer dann, wenn vielleicht was geschnitten wurde, dann die Perspektive wechselt. Ja, also
genau.
Vermute jetzt mal.
So ja, ist das es. So,
ja. Ja. Also an sowas muss ja alles denken, aber da bist du jetzt ja auch schon lang genug mit dabei, um dann sowas dann auch mit zu berücksichtigen. Wie ist da gelaufen? Dann ist der Film fertig gewesen. Das Gesetz war etwas dreifaches Materials da. Wie lange schneidet ihr dann an so einem Film?
Puh, also man muss erstmal sagen, dass unser fantastischer Kameramann Patrick Klaus, mit dem ich jetzt ein Jahr zusammenarbeite, die Hauptarbeit macht bei dem Schneiden. Also das läuft so ab, dass ich habe sozusagen nur diese Videospur von einer Kamera und schneide es dann runter auf, sag ich mal, roundabout 25 Minuten, mache sozusagen den Rohschnitt erstmal. Und dann kommt ja erstmal diese ganze Geschichte ins Laufen. Dann kommt nochmal ein viel differenzierterer Schnitt, dann kommen nochmal Color Grading und so diese ganzen Geschichten
noch dazu. Ach, sowas macht ihr auch, ja?
Sowas machen wir auch. Und das ist, lass mich nicht lügen, also er sitzt da bestimmt 3-4 Tage dran. Also das ist eine unglaubliche Arbeit.
Ja, das glaube ich. Also ja, also wie gesagt, also Bildschnitt ist nochmal was anderes als Tonschnitt. Und wenn das dann eben so werden soll, ja, also Chapeau. Wir werden gleich weiterreden, erstmal wie es weitergeht. Und jetzt sagen wir natürlich nochmal Konturen einer Hebamme. Kann man sich jetzt schon bei YouTube anschauen. Bei welchem Kanal, dass man es auch nochmal sagt?
Genau, bei Don't Panic Erfurt.
Und vielleicht noch letzte Frage dazu, zu diesem Kapitel. Hat dann Susi den Film auch gesehen? Also hätte sie das Recht gehabt, wenn sie sagt, das ist mir zu unangenehm, könnte das rausnehmen, hätte sie das tun dürfen? Also habt ihr da so eine Absprache
getroffen? Genau, definitiv. Also wir haben im Vornherein haben wir so ein Screening veranstaltet in einer Location, wo sie dann dabei war. Und wir haben das natürlich auch allen Leuten gezeigt, die im Video zu sehen sind, also die Eltern, ne? Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass die sich da wohlfühlen. Und es gab tatsächlich auch so ein, zwei Sachen, wo die Protagonistinnen und Protagonisten dann gesagt haben, okay, kannst du das nochmal anders schneiden? Und dann haben wir das natürlich gemacht.
Ja, das ist auch nur fair. Also, wir reden gleich weiter. Aber jetzt erstmal Musik von Talking to Turtles. Wir sind mitten in einem Gespräch mit Jaro Protze. Er ist Filmemacher und vielleicht auch noch anderes, werden wir gleich besprechen. Und er hat verschiedene dokumentarische Kurzfilme gedreht, also eine Reihe gemacht. Konturen heißt die. Der erste Film ist herausgekommen, Konturen einer Hebamme. Den kann man schon bei Don't Panic TV auf YouTube sich anschauen. Der nächste Film wird jetzt am Montag rauskommen. Und das wäre jetzt auch schon die Frage, wie geht's denn jetzt nun weiter? Alle zwei Wochen wird jetzt so ein Film von etwa 20 Minuten Länge veröffentlicht. Es geht um Berufsvorstellungen, kann man sagen. Und du kannst mal sagen, wie es weitergeht.
Genau. Wir haben insgesamt von dieser Konturenreihe 3 Folgen gedreht. Perspektivisch machen wir weiter, das ist klar, aber wir werden das nochmal alles überdenken, wie wir das weitermachen wollen. Und nächste Woche, beziehungsweise jetzt den kommenden Montag, kommt die zweite Folge raus und da geht es um einen Montessori-Lehrer. Und ich möchte kurz teilweise dir widersprechen, weil es geht natürlich darum, die Berufe vorzustellen, aber primär geht es um Respekt. Weil wenn ich an meine Schulzeit denke, dann hatte ich nicht so den größten Respekt vor meinen Lehrerinnen und Lehrern auf jeden Fall. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wenn ich bei Vodafone anrufe und sage, ey, ich habe hier das Problem A und B, könnt ihr mir da helfen? Und ich da erstmal 2 Stunden in der Warteschlange hänge und dann mit jemandem verbunden werde und der sagt mir so, nee, sorry, ich kann dir nicht helfen, dann rege ich mich darüber auf, dann habe ich keinen Respekt vor dem, dann finde ich das scheiße. Aber genau deswegen finde ich es so interessant, weil ich glaube, wir brauchen Respekt vor jedem, vor jeder Berufsgruppe. Und darum geht es eigentlich, dass man die Leute versteht, warum machen sie das überhaupt und das dann nachvollziehen kann.
Ja, interessanter Punkt. Also ich habe sozusagen jetzt für mich interpretiert, weil das natürlich auch eine weitere Ebene ist, dass man überhaupt den Beruf mal kennenlernt. Es kann ja auch sein, dass zum Beispiel bei der Hebamme junge Menschen diesen Film sehen, die noch überlegen, was sie machen und dann sagen, ach Mensch, finde ich, klingt ganz gut, würde ich mich zumindest mal kundig machen. Aber in der Tat ist ein Punkt, dass wir manchmal so Berufe gar nicht so richtig wahrnehmen. Gut, Lehrer ist natürlich sowas, wir haben alle mit Lehrer und Lehrerinnen zu tun, weil wir alle in der Regel zur Schule gegangen sind. Aber manchmal ist es auch interessant, die Perspektive zu wechseln, was es eben heißt, heutzutage Lehrer zu sein. Ja. Und ich glaube, darum hast du ja gerade gesagt, geht es auch ein bisschen. Wie habt ihr denn diesmal diesen Lehrer gefunden? Wahrscheinlich auch im weitesten Sinne Bekannter von euch.
Genau, das war auch ein Bekannter von jemandem aus dem Team. Das war eher so über 2-3 Ecken. Und dass wir dann einfach in Kontakt getreten sind, uns auch getroffen haben davor. Im Grunde genommen die gleiche Geschichte wie bei Suse, bei der Hebamme. Genau. Und es hat auch relativ schnell funktioniert dann.
Also auch schnell Vertrauen hergestellt, auch ein Vorgespräch geführt. Und ja, wir können jetzt gar nicht so viel über den Film reden, aber es ist gut. Also das ab Montag gibt es eine Uhrzeit, also bis einer der Punkt Mitternacht das dann hochlädt. Aber wann kann man die sich anschauen?
Ja, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von der Premierenfunktion, weil das hat dann noch ein bisschen was von Fernsehen aus den früheren Zeiten.
Oh ja,
so, das bin geht, ich Fan dann. Ja, genau. Ja. Geht um 19 Uhr los, dann hat man davor noch so einen Countdown, dann sitze ich da mit 2-3 Freunden, essen wir Chips und dann geht es sozusagen los. Aber man kann sich da natürlich über die nächsten 130 Jahre im auf YouTube auch angucken, natürlich.
Ja, also diesen Film wird es ja geben und dann wird es noch, weiß nicht, ob du das verraten kannst, aber 2 Wochen später, das ist dann der 30. Mai, wird es dann einen dritten Teil geben und ja, weiß nicht, ob du jetzt schon was sagen willst.
Ja, noch ich kann noch nicht so richtig was dazu sagen. Ich kann nur so viel sagen, es geht um die Straße vielleicht. Also es geht um eine Person, die auf der Straße arbeitet.
Ja, interessant, okay. Ja. Und dann ist die Reihe vorläufig erstmal beendet, aber soll fortgesetzt werden.
Genau, also das Konturenprojekt, wir sehen das als Teamprojekt, dass wir sozusagen nicht festgelegt sind jetzt auf explizit das Format, was wir jetzt haben, sondern du sagtest es auch eingangs schon, es ist was viel Freiraum lässt und das ist auch gut. Und deswegen werden wir weitermachen, aber wir sind gerade dabei, noch ein Konzept zu entwickeln, auf jeden Fall. Und genau, dann steht es in den Startlöchern und dann, ich habe sehr, sehr große Lust darauf. Was ich vielleicht, oder möchtest du?
Nee, immer zu, deswegen sind wir radiofrei.
Genau, weil wir sind, ich möchte noch kurz was sagen, sowas Verbindendes zwischen allen Protagonistinnen und Protagonisten, die wir interviewt haben. Und zwar ist es so, es geht ja um Montessori-Lehrer, ne? Und es geht ja um die Hebamme. Ja. Und beide haben sich ihren Safe Space selbst geschaffen. Mit Safe Space meine ich einen Space, wo die zufrieden sind, wo die glücklich sind und wo die zufrieden sind mit ihrem Job. Weil die Hebamme, zum Beispiel Suse, arbeitet im Geburtshaus und unterstützt auch Hausgeburten zum Beispiel, muss aber jetzt auch aus finanziellen Gründen wegen der Pandemie auch im Krankenhaus arbeiten, hat sich aber eigentlich bewusst dafür entschieden, rauszugehen aus diesem ganzen, ja, wie soll ich sagen, staatlich ist das ja alles nicht mehr, aber aus diesem,
stationären kann man aber zumindest
genau,
sagen.
Genau, sowas kann man sagen. So aus diesem Bereich halt rauszugehen, genauso wie der Montessori-Lehrer, der gesagt hat, der an einer staatlichen Schule natürlich sein Ref gemacht hat und dann gesagt hat, ich muss hier raus, weil, was mir zum Beispiel Suse jetzt erzählt hat, ist bei Geburten im Krankenhaus ist es so, es geht wahnsinnig schnell. Du hast nur eine bestimmte Anzahl von Betten da und das muss unglaublich schnell gehen. Es gibt viel zu viele Kaiserschnitte und das wird immer mehr, weil den Frauen, den Müttern nicht mehr die Zeit gegeben wird, sozusagen auf natürliche Art und Weise zu gebären. Ja, wenn
interessanter Punkt. Ich, ja. Okay, wollte ich unterbrechen, weil ich immer überlegt habe, Kaiserschnitt, geht es eher sozusagen von der Beratung der Ärzte, des Frauenarztes aus, nach dem Motto, ich rate eher zum Kaiserschnitt, oder sind es umgedreht auch die Frauen, die sagen, nach dem Motto, Freitag habe ich Zeit, das geht per Kaiserschnitt und dann kann ich dann weiter besser planen. Ja, das ist immer. Aber ich höre auf jeden Fall, ist der Druck und die Hektik im Krankenhaus was ganz anderes, als wenn das im Geburtshaus passiert.
Genau, definitiv. Und wenn man jetzt halt überlegt, wie ist das für eine Frau, also ich zitiere jetzt Suse, wie ist das für eine Frau, wenn sie sozusagen dazu gedrängt wird, aus Zeitgründen jetzt den Kaiserschnitt machen zu müssen, so, dann hat es auf jeden Fall längerfristig viel größere Auswirkungen, als man sich das vorstellen kann. Weil es ist immer so das Gefühl von, ich habe versagt, so, ich habe das jetzt nicht hinbekommen und was auch immer. Also ein Drittel jeder Geburten im normalen Krankenhaus ist Kaiserschnitt. Es werden auch sehr, sehr schnell Hormone verabreicht, die sozusagen auch dazu führen, dass es alles schneller geht, dass es nicht mehr auf natürliche Art und Weise funktioniert. Und so, um jetzt mal den Bogen zum Spann zum Montessori-Lehrer, ist es auch vergleichsweise bei ihm gewesen in der staatlichen Schule, dass wo 30 Kinder sitzen, wo er gemerkt hat, ich kann die überhaupt nicht mehr abholen. Ich muss den jetzt in der ersten Stunde, bringe ich denen eben das Dezimalsystem bei und dann müssen die das können, dann müssen diese bestimmte Aufgabe gelöst haben und danach mache ich Englisch mit denen und lerne mit denen drei Vokabeln. So, das heißt, die Leute, die vielleicht nicht so stringent im Lernen sind, die fallen direkt unten runter so. Ne? Genauso, es wird denen nicht die Zeit gegeben, die brauchen. Und das ist was ich gelernt habe, dass wir zumindest in den Bereichen, ich möchte jetzt kein gesellschaftlich großes Ding hier bauen, aber in den Bereichen, wo wir jetzt waren, wo wir die Leute interviewt haben, geht es viel zu schnell. Es wird wenig auf den individuellen Mensch geachtet. So. Und ja, fand ich sehr, sehr eindrücklich.
Und in dem Konturen einer Hebamme-Film sagt es ja Suse, glaube ich, auch, wenn ich das recht noch in Erinnerung habe, dass sie sagt, naja, wo machen wir das denn, dass wir unser Kind sozusagen einfach einer Person anvertrauen, die wir nicht kennen. Ja, in dem Fall ist ja so, wenn ich ins Krankenhaus gehe, die sich da kümmert, die lerne ich da frisch kennen, während wenn sozusagen das im Geburtshaus passiert und ich vorher schon mit der Hebamme Kontakt getreten bin, ist es ja immer erstmal eine Person, die ich schon kenne. Das ist ja auch was ganz anderes. Ne? Also
genau,
da wird das auf jeden Fall auch mit angesprochen, was
absolut,
du gerade gesagt hast.
Also absolut fantastisch finde ich, was sie da gesagt hat, dass sie gesagt hat, der Mensch ist das einzige Tier, was zur Geburt aus seinem Kokon rausgeht. So bei allen Tieren ist es so.
Baut man ein Nest quasi.
Genau, es baut ein Nest. Und wir sind die einzigen, die halt komplett in eine fremde Umgebung gehen. Und was sie auch noch gesagt hat, ist, dass wenn jetzt eine Frau eine Hebamme hat, die auch im Krankenhaus arbeitet, die sich auch davor getroffen haben, dann ist es oft so, dass die Frauen so lange warten, bis dann wirklich die ihnen vertraute Hebamme kommt. Das, ja. Wahnsinnig interessant, ja. Also steckt viel mehr hinter.
Ja, also allein das Thema Vertrauen auch hier zwischen Hebamme und eben der werdenden Mutter ist eben ein großes Thema. Was ich so nebenbei noch gedacht habe, weil, wie gesagt, ich bin kinderlos, wo ist denn hier in Erfurt eigentlich das Geburtshaus? Gibt es hier mehrere Geburtshäuser?
Es gibt, soweit ich, genau, also das, wo wir gefilmt haben, ist in der Clara-Zetkin-Straße. Genau.
Okay.
Ja. Sieht total schön aus, sieht man ja auch ein bisschen im Film, finde ich.
Ja. Ja. Nee, deswegen hätte ich so überlegt, ja, wo ist es denn? Und ja, auf jeden Fall denke ich, was du jetzt gerade so beschreibst, oder ich hoffe es, dass da vielleicht auch so ein bisschen mehr so ein Umdenken stattfindet, ja, dass also sozusagen eher weg vom Krankenhaus oder dass die Krankenhäuser auch umdenken und das vielleicht auch wieder anders wird, ja. Aber interessante Aspekte, das ist schon ein bisschen so beim etwas allgemeineren Thema, aber eine Sache muss ich auch noch besprechen mit dir. Du hast ja gesagt, ihr seid vier Leute, die sich kümmern und einer kümmert sich um Social Media. Weil ja, die Frage ist, das ist schön, das zu drehen. Man will aber, jetzt aber ehrlich, ne, ich mache diese Sendung jetzt hier auch nicht, wenn ich jetzt wüsste, es hört keiner zu. Also wir haben teilweise bis zu drei Hörer gleichzeitig, also das ist Motivation genug.
Liebe Grüße an meine Eltern auf jeden Fall.
Genau. Und an meinen Vater, der auch zuhören könnte, das sind wir schon drei. Ja. Aber ich habe jetzt mal geschaut, jetzt Konturen einer Hebamme hat jetzt aktuell 2598 Aufrufe. Das finde ich schon mal ganz gut dafür, dass das jetzt erst anderthalb Wochen drin steht. Weiß nicht, wie ihr das so einordnet, so die Zahlen, ne? Also und die Zahlen einordnet und wie man es eben schafft, eine Öffentlichkeit da auch herzustellen, das war die Frage.
Genau, das ist auf jeden Fall die Krux. Also wir sind da in dem Bereich auf jeden Fall alle keine Experten. Wir haben in Anführungszeichen nur einen Instagram-Kanal, der auch Konturen heißt. Wir haben davon, also das ist wirklich, ich glaube, in der heutigen Zeit ist so Marketing alles. So, du kannst ein solides Produkt haben, wenn du ein fantastisches Marketing hast, dann geht das durch die Decke. Ja. Oder wenn du irgendwie in diese ganzen Algorithmus-Schienen reinkommst. So.
Aber du kannst umgedreht das beste Produkt der Welt haben, wenn es keine Sau weiß, dann floppt's.
Ja, so ist es. Ja. So ist es. Aber wenn ich ehrlich sein möchte, also wenn ich ehrlich bin, also ich arbeite jetzt, wir haben ja vor einem Jahr diese Protzeglotze gemacht, die Late-Night-Show von der Uni. Darüber haben wir uns ja kennengelernt. Auch der Kameramann zum Beispiel, mit dem habe ich zusammen diese Obdachlosigkeits-Doku gedreht. Gibt's auch Obdachlosigkeit in Erfurt, um das nochmal kurz
zu sagen. Sehr sehenswert, um noch zu sagen, das habe ich damals mir auch angeschaut.
Vielen
auch
das Dank.
Ist ja, bitte. Ja, du hast gesagt, genau, Protzeglotze war ein Stichwort vor einem Jahr. Und
genau, und das sind halt, auch da haben wir halt gemerkt, ja, also wir sind jetzt mit diesen 2500 schon auf einem guten Weg. Ich würde sagen, das ist so der Durchschnittswert, der auch bei Protzeglotze geguckt worden ist. Aber ich möchte mehr Klicks natürlich. Also es geht natürlich darum, Qualität zu haben. Und wenn ich jetzt so ehrlich sein kann, habe ich aber das Gefühl, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und jetzt geht's darum, so wie kommt man an die Leute, dass sie das gucken? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber ich habe davon keine Ahnung. Und ich finde es auch so ein bisschen ja, irgendwie fühlt sich das nicht gut an, das so technisch alles zu sehen und sozusagen, ja, jetzt müssen wir vielleicht das und das noch machen, um Leute zu erreichen. Eigentlich will ich mit dem Produkt überzeugen und glaube noch dran, dass wenn man ein gutes Produkt macht, dass es dann auch viele Leute gucken.
Es ist ein gutes Produkt. Ich habe es so gedacht, das zeigt ja wieder so ein bisschen so ein Dilemma, weil du gesagt hast, ja, 19 Uhr Premiere, wie früher das Fernsehen war. In früheren Zeiten war sozusagen die entscheidende Eintrittskarte, wenn du beim Fernsehen gearbeitet hast und wärst jetzt Redakteur beim ZDF und dann würde natürlich, dann wäre das sozusagen die Eintrittskarte. Und dann würdest du genau diesen Film auch senden, sagen wir mal um 21 Uhr, der kann auch um 22 Uhr laufen und dann ist natürlich nicht 2598 Aufrufe, sondern dann ist eine ganz andere Dimension. Heute ist es, und das finde ich eigentlich erstmal gut, eher so eine Demokratisierung so der Verhältnisse, dass im Grunde jeder erstmal, der halbwegs interessiert ist und technisch nicht ganz zwei linke Hände hat, erstmal die Filme drehen kann mit erstaunlicher Qualität. Heute ist eher so, dass man eben den entscheidenden Kanal finden muss, dass die Leute sehen. Weil jetzt mal anders gesagt, wenn das ZDF jetzt diesen Film heute ausstrahlen könnte, die Qualitätsstandards sind eigentlich erfüllt, dann würden es auf einmal, selbst wenn es schlecht lief, 1 Million Leute gesehen haben. Mhm. Ne? Also das ist immer so ein bisschen das, was so das Dilemma so der heutigen Zeit ist. Weil es gibt zu viel, gibt auch viel Schlechtes, muss man sagen. Es gibt erstmal eine ganze Masse und da muss man erstmal rausstechen.
Das stimmt. Also es werden, glaube ich, wenn ich das mal richtig gelesen habe, pro Minute oder so 500 Stunden Material auf YouTube veröffentlicht. Wie kommt man da hinterher? Wie bekommt man das hin? Weil ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir jetzt wirklich was komplett Neues machen können überhaupt, weil ich glaube, es gibt alles auf der Welt. Das heißt, wie kriegt man das hin, sich abzusetzen?
Genau, das ist auch wieder interessant, ne? Dass man eher, was du auch gesagt hast, über die Inhalte so geht, ne? Und sich da absetzen kann. Mit technischem Schnickschnack kannst du dich auch nicht absetzen, weil ich glaube, da ist alles gesagt, aber eher dann wieder die Inhalte, das stimmt. Ja. Aber ich bin erstaunt, auch die Late-Night-Show, das sah ja richtig gut aus. Ich musste so schmunzeln, weil ich dann, unser Kollege Carsten Rose hatte zeitlang auch mal so ein Format in 90ern mitmoderiert. Das war, gab es hier in Erfurt so Regionalfernsehen, so Versuche, Erfurt TV. Und im Zuge dessen gab es verschiedene Sendungen. Geh weg hieß die, bei der Carsten mitgemacht hat. Da gab es, also ganz ehrlich, wenn du dir anschaust, was da Regionalfernsehen war, man hat es gesehen, dass es Regionalfernsehen war. Das war so, ich stehe in der Garage und moderiere. Und wenn man überlegt, bei eurer Late-Night-Show, ja, weiß gar nicht, wie das, habt ihr da viel noch an dem Set gezimmert? Also, oder wie ist das alles noch so gemacht worden?
Ja, also wir haben im Kalif gedreht, ne, in dem Club am Zughafen. Und wir hatten relativ professionell, doch, wir hatten professionelle Kameraleute, auch Leute, die sich mit Licht auskannten. Wir haben uns einen Schreibtisch gekauft, Verzeihung, und
der
es wurde...
dazu, genau.
Natürlich. Und der steht jetzt übrigens bei einem guten Freund von mir in der WG rum. Es ist ja so ein riesiges Ding gewesen, unglaublich schwer. Naja, also du willst, glaube ich, darauf hinaus, dass es jetzt mit wenig Möglichkeiten, glaube ich,
sozusagen... Sieht, wenn das damals bei Erfurt TV gelaufen wäre, ja, würden alle sagen, hey, Regionalfernsehen hat Zukunft. Ja. Also bin nur erstaunt, dass eben heute, ich weiß nicht, woran es liegt, also ist meine Wahrnehmung, mehr gute Qualität geliefert wird. Wie gesagt, es gibt auch viel, was nicht gute Qualität hat, darf man nicht vergessen. Aber ich war einfach nur erstaunt, weil ich immer was, darf man nicht verwechseln, wenn ich lokal und regional höre, hat es aber erstmal negativen Touch. Und als ich damals so dachte, don't panic, und es ist jetzt hier Benno Bounds moderiert und, also ich schätze Benno, ja, also aber ich habe mir das mal angeschaut und gesagt, Mensch, das sieht richtig gut aus. Ich weiß aber gar nicht, wie ich es jetzt zu der Frage zuspitzen kann. Es ist einfach nur eine Feststellung, dass heute im Grunde, weiß nicht, vielleicht auch, weil die Macher, so wie du und die Freunde, auch mehr Möglichkeiten haben, sich mehr Dinge auch im Netz anzuschauen, vielleicht weil es mehr Tutorials gibt, wo man sich noch mehr Handwerk aneignen kann. Ich habe keine Ahnung, warum die Qualität für mich scheinbar dazugenommen hat.
Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, also für das Lob. Es ist so, dass am Anfang war das so, dass wir nur sozusagen die Sendung, die aufgezeichnet wird, wo auch dann ich am Schreibtisch saß und sowas halt, dass das mit professionellen Leuten gedreht worden ist und wir am Anfang uns so für diese ganzen Außen-Gags da haben wir uns einen Camcorder von der Uni ausgeliehen. Das sieht man auch am Anfang. Und wir haben es selbst gedreht. Wir hatten zum Glück dann noch Arid Field. Liebe Grüße, ein fantastisches, selbstständiges Kameratrio. Hat uns beim Intro zum Beispiel geholfen. Und dann hat uns später auch Kameras ausgeliehen. Aber wir hatten halt nicht so die Ahnung. Und dann kam halt nach der ersten Sendung, hat sich bei Instagram gemeldet, Patrick Klaus, mit dem ich jetzt immer noch zusammenarbeite.
Der Kameramann.
Ja. Der Kameramann. hat so gesagt, ey, ich habe richtig Bock bei euch zur Arbeit. Und der hatte halt schon Knowledge, der hatte eine gute Ausrüstung und der war am Start und der hat gesagt, ja, ihr habt jetzt die Idee, ja, auch wenn die komplett komisch ist, ich habe Bock, die umzusetzen, so lass uns was Kreatives draus machen. Und erst durch ihn waren dann so, war dann glaube ich auch diese Drehs von außerhalb möglich, dass die so gut geworden sind wie zum Beispiel Obdachlosigkeit in Erfurt oder wir haben auch ein wirklich normalerweise, also ein teuer produziertes Musikvideo umgedreht, Senorita hieß es. Kennst du das von Shawn Mendes, das Lied?
Nee.
I love it when you call me Senorita.
Okay, ja.
Sowas. Und das haben wir halt umgedreht sozusagen in den Geschlechterrollen, weil es ist so, dass in dem Originalvideo ist es schon ziemlich auffällig so, ne, es ist der starke Mann, der irgendwie die Frau auf seinem Moped mitnimmt, so. Und das haben wir halt umgedreht einfach, dass ich sozusagen ein vielleicht eher androgyner Mann war, der dann von der Frau abgeholt wird und von der Frau verlassen wird. Und also im Nachhinein unglaublich, was er da für Qualität reinbekommen hat. Und ich glaube auch, also
safe. Also ich höre raus, es ist schön, erstmal so ein Team gefunden zu haben, die verspielt halt die Lust auch dran, das zu machen. Jetzt muss ich natürlich am Ende des Gesprächs mal fragen, also macht ihr das jetzt schon hauptberuflich? Also gibt es jetzt so eine Produktionsfirma oder macht ihr alle noch was ganz anderes und das sozusagen nebenbei?
Also ich studiere momentan noch, aber ich studiere eher nebenbei.
Was studierst du? Also passt das dazu oder ist das was ganz anderes?
Naja, also es passt zu nichts, deswegen passt es auch schon wieder. Germanistik und Sozialwissenschaften.
Kann nicht schaden, sagt man an der Stelle. Ja.
Und dann haben wir noch im Team einen Studierenden und eben Patrick Klaus, Kameramann, arbeitet normalerweise beim Kika und Hubert Langrock, dem das Kalif ja gehört. Der da Miteigentümer oder Eigentümer ist. Das heißt, momentan ist es noch so, dass es noch nicht mal, also es reicht nicht für einen 450-Euro-Job, das auch noch nicht. Aber perspektivisch wird das möglich sein mit dem nächsten Projekt. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Ja. Und da möchte ich auch wirklich nochmal sagen, es ist großartig, hier in Thüringen zu sein, weil es dann doch Gelder gibt eben für solche Geschichten, wenn man das beantragen kann. Man kann das beantragen und man bekommt dann auch. Das ist ja
ganz unwichtig auch, dass man ab und zu Förderung beantragen kann und bekommt, um das sozusagen dann auch auf finanziell gesunde Beine zu stellen.
So ist es. Also da sind wir in Erfurt schon wirklich fantastisch dran. Ich kenne jemand aus Nürnberg, der meinte, sowas kriegen wir gar nicht. Da wirklich großes Dankeschön, Chapeau, dass das hier so möglich ist, ja.
Dann werden wir mal weiterverfolgen, wie es weitergeht. Wir können gerne am Ende nochmal die harten Fakten sagen. Also Konturen heißt die aktuelle Reihe. Ja, Konturen einer Hebamme kann man jetzt schon bei Don't Panic Erfurt bei YouTube abrufen. Ab Montag 19 Uhr dann, wie heißt es dann, Konturen eines Lehrers? Oder
Konturen
oder?
Eines Montessori-Lehrers.
Eines Montessori-Lehrers ist dann die Folge 2 und dann, hast du schon verraten, jemand, der auf der Straße arbeitet, Folge 3 ab Montag, den 30. Mai. Jaro Protze, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Bestimmt nicht das letzte Mal, da du eh auch ab und zu vielleicht doch nochmal auch eine Sendung hier wieder machst.
Genau, ich denke schon. Vielen Dank für die Einladung.